Ein Juniabend, der Madame Pelou, Lea und Cherie im Gewächshaus von Neuilly zusammengeführt hatte, veränderte das Schicksal des jungen Mannes und das der reifen Frau. Der Zufall, der für einen Abend Cheries Freunde, einen kleinen Likörgroßhändler, den Sohn Baxter und den Vicomte d'Esmond, einen gerade erst mündig gewordenen, anspruchsvollen und herablassenden Schmarotzer in alle Winde zerstreut hatte, führte Cherie ins Haus seiner Mutter, wohin die Gewohnheit auch Leas Schritte lenkte. 20 Jahre, eine Vergangenheit aus immer gleichen, eintönigen Abenden, das Fehlen tieferer Beziehungen, auch jener Argwohn und jene Willensschwäche, die Frauen, die immer nur aus Liebe geliebt haben, gegen Ende ihres Lebens isoliert, ließen diese beiden Frauen noch einen Abend in der Erwartung eines weiteren Abends misstrauisch einander gegenübersitzen. Sie betrachteten beide den wortkargen Cherie und Madame Pelou, der die Kraft und Autorität fehlte, sich um ihren Sohn zu kümmern, beschränkte sich darauf, Lea jedes Mal ein wenig zu hassen, wenn eine Bewegung Leas weißen Nacken und ihre rotgefärbten Wangen nahe an Cheries bleiche Wange und sein durchscheinendes Ohr herankommen ließ. Sie hätte diesen robusten Frauenhals gern zu Ader gelassen, auf dem die Venushalsbänder das Fleisch zu verunstalten begannen und die schlanke, frische Lilie rosa färbten, aber sie kam nicht einmal auf den Gedanken, mit ihrem Liebling aufs Land zu fahren. »Cherie, warum trinkst du Cognac?« tadelte Lea. »Um Madame Pelou nicht zu kränken, die sonst allein trinken müsste«, antwortete Cherie. »Was machst du morgen?« »Weiß nicht, und du?« »Ich werde in die Normandie fahren.« »Mit wem?« »Es geht dich nichts an.« »Mit unserem guten Speleyev?« »Ach, woher? Diese Geschichte ist schon seit 2 Monaten zu Ende. Du bist nicht auf dem Laufenden. Speleyev ist in Russland.« »Mein lieber Cherie, wo hast du nur deinen Kopf?« seufzte Madame Pelou. »Du vergisst wohl das reizende Abschiedsdiner, zu dem Lea uns im vergangenen Monat eingeladen hat. Lea, du hast vergessen, mir das Rezept für die Langusten zu geben, die mir so gut geschmeckt haben.« Cherie hob den Kopf und ließ seine Augen glänzen. »Oh ja, Langustinen mit einer cremigen Soße, oh, darauf hätte ich jetzt Lust.« »Siehst du«, sagte Madame Pelou vorwurfsvoll, »er, der so appetitlos ist, Langustinen hätte er gegessen.« »Ruhe«, befahl Cherie. »Lea, fährst du mit Patron zu diesem schattigen Plätzchen?« »Aber nein, mein Kleiner. Patron und ich sind nur Freunde. Ich verreise allein.« »Du bist eben eine reiche Frau«, sagte Cherie. »Ich nehme dich mit, wenn du willst. Wir werden nichts tun, außer essen, trinken, schlafen.« »Wo ist denn dein Nest?« Er hatte sich erhoben und vor ihr aufgebaut. »Du weißt, wo Honfleur liegt? Die Côte de Grasse? Ja? Setz dich hin. Du bist ja ganz blass im Gesicht. Du erinnerst dich an der Côte de Grasse, dieser Torweg, vor dem deine Mutter und ich im Vorübergehen immer sagten...« Sie wandte sich zu Madame Pelou. Madame Pelou war verschwunden. Diese Art, sich diskret aus dem Staub zu machen, die Flucht zu ergreifen, stand so wenig im Einklang mit Charlotte Pelous Gewohnheiten, dass Lea und Cherie sich überrascht ansahen und lachen mussten. Cherie setzte sich dicht neben Lea. »Ich bin müde«, sagte er. »Du machst dich kaputt«, sagte Lea. Selbstgefällig richtete er sich wieder auf. »Oh, weißt du, ich bin noch ganz gut in Form.« »Ganz gut in Form? Vielleicht für andere. Aber nicht für mich, zum Beispiel.« »Zu blass?« »Genau das Wort, nach dem ich gesucht habe.« »Kommst du mit aufs Land? In allen Ehren natürlich?« »Gute Erdbeeren, Sahne, Obstkuchen, kleine gebratene Hähnchen. Das nenne ich eine gesunde Kost. und keine Frauen. Er ließ seinen Kopf auf Leas Schulter sinken und schloss die Augen. Keine Frauen. Großartig. Lea, sag, bist du ein Bruder, ja? Gut, dann lass uns fahren. Die Frauen, sie interessieren mich nicht mehr. Die Frauen, die habe ich zur Genüge gesehen. Er sagte diese Gemeinheiten mit schläfriger Stimme. Lea lauschte ihrem vollen, süßen Klang und spürte seinen lauen Atem an ihrem Ohr. Er hatte Leas lange Halskette in die Hand genommen und ließ die großen Perlen durch seine Finger gleiten. Sie legte ihren Arm unter Cheries Kopf, zog ihn zu sich heran, ohne Hintergedanken. Denn sie hatte Vertrauen in ihrem Umgang mit diesem Kind und wiegte es. »Ich fühle mich wohl«, seufzte er. »Du bist ein Bruder, ich fühle mich wohl.« Sie lächelte wie über ein sehr kostbares Lob. Cherie schien einzuschlafen. Aus der Nähe betrachtete sie die glänzenden, wie benetzten, auf seine Wangen herabgesenkten Wimpern und diese eingefallenen Wangen, auf denen die Spuren einer freudlosen Erschöpfung zurückgeblieben waren. Die am Morgen rasierte Oberlippe schimmerte schon wieder bläulich und die rosa Lampen verliehen dem Mund ein künstliches Rot. »Keine Frauen«, erklärte Cherie wie im Traum. »Also, küss mich.« Lea war überrascht und rührte sich nicht. »Küss mich, sage ich dir.« Er gab diesen Befehl mit zusammengezogenen Brauen und der Glanz seiner plötzlich wieder geöffneten Augen blendete Lea wie ein unerwartet eingeschaltetes Licht. Sie zuckte mit den Schultern und drückte einen Kuss auf die so nahe Stirn. Er schlang seine Arme um Leas Hals und zog sie zu sich herab. Sie schüttelte den Kopf, doch nur bis zu dem Augenblick, als ihre Lippen sich berührten. Dann verharrte sie vollkommen reglos und hielt ihren Atem an wie jemand, der lauscht. Als er sie wieder losließ, schob sie ihn von sich, stand auf, atmete tief ein und richtete ihre Frisur, obwohl diese gar nicht in Unordnung geraten war. Dann drehte sie sich um, ein wenig blass, mit düsterem Blick und sagte in scherzhaftem Ton, »Sehr raffiniert.« Er lag in einem Schaukelstuhl und schwieg, wobei er sie mit einem begehrlichen Blick ansah, der so herausfordernd und fragend war, dass sie nach einem Augenblick sagte, »Was ist denn?« »Nichts«, sagte Cherie. »Ich weiß, was ich wissen wollte.« Gedemütigt errötete sie, verteidigte sich aber geschickt. »Weißt du was? Dein Mund gefällt mir.« »Mein armer Kleiner, ich habe schon hässlichere geküsst. Und was beweist das schon? Glaubst du, ich werde dir zu Füßen fallen und nimm mich schreien? Du hattest wohl nur mit jungen Mädchen zu tun. Wie kannst du dir einbilden, ich würde wegen eines Kusses den Kopf verlieren?« Sie hatte sich beim Sprechen beruhigt und wollte ihren Gleichmut unter Beweis stellen. »Sag, Kleiner«, fragte sie hartnäckig weiter und beugte sich über ihn, »meinst du etwa, dass ein hübscher Mund in meinen Erinnerungen etwas Besonderes ist?« Selbstsicher lächelte sie auf ihn herab, doch sie wusste nicht, dass etwas auf ihrem Gesicht zurückgeblieben war, ein ganz schwaches Zittern, ein verführerischer Schmerz, und dass ihr Lächeln jenem Lächeln glich, das auf einen Weinkrampf folgt. »Ich bin ganz ruhig«, fuhr sie fort. »Selbst wenn ich dich noch einmal küssen würde, selbst wenn wir...« Sie hielt inne und verzog verächtlich ihren Mund. »Nein, wahrhaftig, in dieser Haltung kann ich mir uns nicht vorstellen.« »Du konntest dir uns auch nicht in der von eben vorstellen«, sagte Cherie in aller Ruhe, »und doch hast du sie eine ganze Weile beibehalten. Du denkst also sogar an die andere?« Davon habe ich nichts gesagt. Sie musterten einander wie Feinde. Lea fürchtete, ein Begehren zu zeigen, das sie in diesem kurzen Augenblick weder hatte stillen noch verheimlichen können, und sie zürnte diesem Kind, das im Handumdrehen ernüchtert war und sie vielleicht sogar verspottete. »Du hast recht«, gab sie leichtfertig nach, »vergessen wir es. Ich biete dir, wie schon gesagt, eine Wiese an, damit du ins Grüne kommst, und einen Tisch, den meinen, und damit ist wohl alles gesagt.« »Man wird sehen«, antwortete Cheri. »Soll ich den offenen Renoir nehmen?« »Natürlich. Du würdest ihn ja doch nicht Charlotte überlassen.« »Ich bezahle das Benzin und du verköstigst den Chauffeur.« Lea musste laut lachen. »Ich soll den Chauffeur verköstigen? So, so. Du bist wirklich der Sohn von Madame Pelou. Vergisst aber auch gar nichts. Ich bin zwar nicht neugierig, aber ich würde doch zu gerne wissen, wie sich ein verliebtes Gespräch zwischen einer Frau und dir anhört.« Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen und fächerte sich Luft zu. Ein Nachtfalter und große Mücken mit langen Beinen schwirrten um die Lampen herum, und der Duft des Gartens verwandelte sich durch die hereinbrechende Nacht in einen ländlichen Duft. Akazienduft strömte ins Haus. So unverwechselbar, so intensiv, dass beide sich umdrehten, als wollten sie ihn nahen sehen. »Das ist die Akazie mit den rosa Trauben«, sagte Lea halblaut. »Ja«, sagte Cheri. »Und wie stark sie sich heute Abend an Orangenblüten gelabt hat.« Sie sah ihn an und bewunderte, dass ihm derartiges eingefallen war. Er atmete dieses Parfum ein wie ein glückliches Opfer. Und sie wandte sich ab, denn auf einmal fürchtete sie, er könnte sie rufen. Aber er rief sie dennoch, und sie kam. Sie kam zu ihm, um ihn zu küssen, in einer Anwandlung von Groll, Egoismus und mit dem Gedanken an Sühne. »Warte nur. Es ist nur allzu wahr, dass du einen hübschen Mund hast. Dieses Mal werde ich mich reichlich bedienen, weil ich Lust darauf habe. Und dann lasse ich dich fallen. Was soll's? Mir ist es gleich. Ich komme.« Lea küsste ihn so heftig, dass sie sich trunken, benommen, atemlos und zitternd voneinander lösten, als hätten sie gerade einen Kampf ausgetragen. Sie stellte sich aufrecht vor ihn hin. Er hatte sich kein bisschen gerührt, lag immer noch in seinem Sessel da, und sie forderte ihn leise heraus. »Na? Na?« und war darauf gefasst, von ihm beschimpft zu werden. Doch er streckte ihr die Arme entgegen, öffnete seine schönen, unsicheren Hände, neigte einen verwundeten Kopf zurück und ließ zwischen seinen Wimpern den doppelten Funken zweier Tränen erkennen, während er Worte flüsterte, Klagen, einen animalischen und verliebten Gesang, aus dem sie ihren Namen heraushörte, und Worte wie »Geliebte, komm, dich nie mehr verlassen«, einen Gesang, dem sie, über ihn gebeugt, angsterfüllt lauschte, als hätte sie ihm versehentlich sehr wehgetan. Wenn Lea an den ersten Sommer in der Normandie zurückdachte, stellte sie unparteiisch fest: »Ich habe schon lustigere, ungezogene Säuglinge als Cheri gehabt, auch liebenswürdigere und klügere. Aber trotz allem habe ich keinen wie ihn gehabt.« »Es ist merkwürdig«, vertraute sie gegen Ende jenes Sommers 1906 Berthelemy, dem Vertrockneten, an. »Es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, mit einem Neger oder einem Chinesen zu schlafen.« »Du hast schon mal einen Chinesen und einen Neger gehabt?« »Noch nie.« »Was also?« »Ich weiß nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Es ist nur so ein Gefühl.« Ein Gefühl, das langsam in ihr gewachsen war, verbunden mit einem Erstaunen, das sie nicht immer geheim zu halten verstanden hatte. In ihren frühesten Erinnerungen an die gemeinsame Idylle wimmelte es nur so von erlesenem Essen, köstlichen Früchten, denn sie spielte gern die ländliche Feinschmeckerin. Sie sah einen erschöpften, im hellen Sonnenlicht noch blasser wirkenden Cheri vor sich, der sich unter den normannischen Buchenalleen dahinschleppte und auf dem warmen Stein der Brunnenränder einschlief. Lea weckte ihn, um ihn mit Erdbeeren, Sahne, schaumiger Milch und korngemästeten Hähnchen zu mästen. Wie betäubt folgte er beim Abendessen mit leeren, weit geöffneten Augen dem Flug der Eintagsfliegen, die den Rosenkorb umkreisten, und sah auf seinem Handgelenk nach, ob es Zeit sei, schlafen zu gehen, während Lea enttäuscht, aber ohne jeden Groll an die Versprechungen dachte, die der Kuss von Neuilly nicht gehalten hatte, und einfach geduldig wartete. Bis Ende August behalte ich ihn von mir aus im Mastkäfig. Doch sobald wir Gottlob wieder in Paris sind, überlasse ich ihn sogleich seinen geliebten Studien. Barmherzigerweise ging auch sie früh zu Bett, damit Chéri, der bei ihr Schutz suchte, indem er sich egoistisch mit Stirn und Nase drängend einen wohligen Platz für seinen Schlummer grub, einschlafen konnte. Zuweilen beobachtete sie, wenn die Lampe erloschen war, die Lache aus Mondlicht, die sich auf dem Parkett spiegelte. Sie lauschte über das Rauschen der Pappel und das Zirpen der Grillen, die Tag und Nacht nicht verstummten, hinweg den tiefen Jagdhundseufzern, die Cheries Brust hoben und senkten. »Was ist nur mit mir los, dass ich nicht schlafen kann?«, fragte sie sich vage. »Es liegt nicht am Kopf dieses Kleinen auf meiner Schulter. Auf ihr haben schon schwerere geruht. Was für ein schönes Wetter. Für morgen früh habe ich ihm einen guten Brei bestellt. Man spürt seine Rippen schon etwas weniger. Was ist nur mit mir los, dass ich nicht schlafen kann? Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich werde Patron, den Boxer, kommen lassen, damit er den Kleinen trainiert.« Wir haben Zeit, Patron seinerseits und ich meinerseits, und wir werden Madame Pelou tüchtig in Erstaunen versetzen. Ganz flach auf dem Rücken liegend, schlief sie in den frischen Laken ein, während der schwarze Kopf des ungezogenen Säuglings auf ihrer linken Brust ruhte. Sie schlief ein und wurde nur manchmal, nicht oft, am frühen Morgen geweckt, weil Chéri nach etwas verlangte. Im zweiten Monat ihrer Zurückgezogenheit war tatsächlich Patron mit seinem großen Koffer, seinen kleinen, 1,5 Pfund schweren Hanteln und seinen schwarzen Pluderhosen, mit seinen 6 Unzen wiegenden Handschuhen und seinen bis zu den Zehen hinuntergeschnürten Lederstiefeln aufgetaucht. Patron mit der Jungmädchenstimme, den langen Wimpern und mit einer ebenso schönen braunen Haut überzogen wie sein Koffer, sodass er nicht nackt wirkte, wenn er sein Hemd auszog. Und Chéri, der abwechselnd gehässig, willenlos oder eifersüchtig auf Patrons gelassene Kraft war, begann mit der undankbaren, aber fruchtbringenden Gymnastik der langsamen und beständig wiederholten Bewegungen. 1, 2, ich höre sie nicht atmen. 3, ich sehe, wie ihr Knie mogelt. Das Blätterdach der Lindenbäume dämpfte die Augustsonne. Ein dicker, über den Kies gebreiteter roter Teppich warf einen violetten Schimmer auf die nackten Körper von Turnlehrer und Schüler. Lea sah diesem Unterricht sehr aufmerksam zu. Während des 15-minütigen Boxtrainings ließ sich der von seinen neuen Kräften berauschte Chéri mitreißen, wagte heimtückische Schläge und wurde rot vor Wut. Patron steckte die Schwinger ein, als wäre er eine Mauer, und ließ von der Höhe seines olympischen Ruhmes herab Orakel auf Chéri niederprasseln, die gewichtiger waren als seine berühmte Faust. »Hey, sieh da! Ihr linkes Auge ist aber verdammt neugierig. Wenn ich es nicht daran gehindert hätte, wäre es eben meinem rechten Handschuh so nahe gekommen, dass es gesehen hätte, wie der zusammengenäht ist.« »Ich bin ausgerutscht«, ärgerte sich Chéri. »Es liegt nicht am Gleichgewicht«, fuhr Patron fort. »Es liegt an der Geisteshaltung. Aus Ihnen wird nie ein Boxer.« »Meine Mutter ist dagegen, leider.« »Selbst wenn Ihre Mutter nicht dagegen wäre, aus Ihnen würde nie ein Boxer, weil Sie bösartig sind. Bösartigkeit und Boxen passen nicht zusammen. Stimmt's, Madame Lea? Lea lächelte und genoss es, dass ihr warm war, dass sie reglos dasitzen und das Spiel der beiden jungen, nackten Männer verfolgen konnte, die sie im Stillen miteinander verglich. Wie schön er ist, dieser Patron, so schön wie ein Gebäude. Der Kleine entwickelt sich nicht schlecht. Knie wie seine sieht man nicht alle Tage, und ich kenne mich da aus. Auch die Lenden sind, nein, werden einmal herrlich sein. In welchen Gewässern zum Teufel hat die alte Pelou gefischt? Und der Halsansatz, eine wahre Statue. Wie boshaft er ist. Wenn er lacht, könnte man meinen, er sei ein Windhund, der gleich zubeißen wird. Sie fühlte sich glücklich und mütterlich und durchdrungen von friedlicher Tugendhaftigkeit. »Ich würde ihn gern gegen einen anderen eintauschen«, sagte sie sich, wenn sie Cherie nachmittags nackt unter den Linden sah oder morgens nackt unter der Hermelindecke oder abends nackt vor der Waschschüssel mit dem lauwarmen Wasser. Ja, so schön er auch ist, ich würde ihn gern eintauschen, wenn es sich dabei nicht um eine Gewissensfrage handeln würde. Sie vertraute Patron ihre Gleichgültigkeit an. »Aber wieso denn?« gab Patron zu bedenken. »Er ist doch ein hübsches Exemplar. Sie können schon jetzt an ihm Muskeln erkennen, wie bei den Kerlen, die nicht von hier sind, wie bei den Farbigen, obwohl es kaum einen Weißeren gibt als ihn. Kleine Muskeln, die nicht viel hermachen. An ihm werden Sie niemals Bizepse wie Zuckermelonen sehen. Das will ich stark hoffen, Patron. Ich habe ihn doch nicht zum Boxen engagiert.« Natürlich stimmte Patron zu und schlug seine langen Wimpern nieder. Man muss auch an die Gefühle denken. Leas unverblümte sinnliche Anspielungen und ihr Lächeln machten ihn verlegen. Diese hartnäckig lächelnden Augen, die sie auf ihn heftete, wenn sie über die Liebe sprach. Natürlich, fuhr er fort, wenn er sie nicht voll und ganz zufrieden stellt. Lea lächelte. Voll und ganz? Nein. Aber ich schöpfe eben meinen Lohn aus den wunderbaren Quellen der Selbstlosigkeit, genau wie Sie, Patron. Oh, ich... Er fürchtete und wünschte zugleich die Frage herbei, die nicht ausblieb. Alles noch beim Alten? Sie bleiben stur? Ich bleibe stur, Madame Lea. In der Mittagspost war schon wieder ein Brief von Liane. Sie sagt, sie sei allein. Ich hätte keinen Grund, so stur zu sein. Ihre beiden Freunde seien fort. Und? Und ich denke, dass es nicht wahr ist. Ich bin stur, weil sie stur ist. Sie sagt, sie schämt sich für einen Mann, der einen Beruf hat. Noch dazu einen Beruf, bei dem man früh aufstehen, täglich trainieren, anderen Leuten boxen und ausgefeilte Turnübungen beibringen muss. Sobald wir uns sehen, gibt es Streit. Man könnte wirklich meinen, schreit sie, dass ich nicht imstande bin, den Mann, den ich liebe, zu ernähren. Das ist gut gemeint, ich will es auch gar nicht bestreiten, aber ich denke anders darüber. Jeder hat so seine Eigenheiten. Wie Sie immer richtig sagen, Madame Lea, es ist eine Gewissensfrage. Sie plauderten halblaut unter den Bäumen. Er schamhaft und nackt, sie ganz in weiß. Ihre Wangen in kräftigem Rosa getönt. Sie genossen ihre gegenseitige Freundschaft, die aus derselben Neigung zu Einfachheit, Gesundheit, zu einer Art Vornehmheit der untersten Schichten entstanden war. Und doch hätte Lea keineswegs Anstoß daran genommen, wenn Patron von der schönen und begehrten Liane wertvolle Geschenke erhalten hätte. Leistung und Gegenleistung. Und sie versuchte, mit Argumenten aus einem uralten Rechtsempfinden Patrons Eigenheit zu korrumpieren. Ihre endlosen Gespräche, die fast jedes Mal dieselben Götter, Liebe und Geld, wachriefen, entfernten sich von Geld und Liebe, um auf Cherie zurückzukommen, auf seine tadelnswerte Erziehung, seine im Grunde genommen harmlose Schönheit, auf seinen Charakter, der gar keiner ist, wie Lea zu sagen pflegte. Gespräche, in denen ihr Bedürfnis nach Vertrauen und ihre Abneigung gegenüber neuen Worten oder neuen Ideen zufriedengestellt wurde. Gespräche, die durch das unerwartete Auftauchen Cheries, von dem sie geglaubt hatten, er schliefe oder er würde auf einer heißen Landstraße spazieren fahren, gestört wurden.